Herzlich willkommen beim Business Talk am Kudamm. Unser Gast heute ist Aristide Proksch, der Koordinator für ehrenamtliche Mitarbeitenden im ambulanten Hospizdienst beim AWW Hospiz Berlin e.V. Mit ihm sprechen wir über Sterbe- und Trauerbegleitung. Herr Proksch, als ambulanter Hospizdienst unterstützen Sie Menschen in den letzten 3 bis 6 Monaten vor dem Tod. Wie wichtig ist die emotionale Zuwendung durch einen Dritten in dieser schwierigen Lebensphase?
Da möchte ich gerne mit einem Zitat von Virginia Satir antworten. Virginia Satir, eine berühmte Familientherapeutin, hat gesagt: Das schönste Geschenk, das mir jemand machen kann, ist, mich zu sehen, zu hören, zu verstehen und zu berühren. Und das schönste Geschenk, das ich jemandem machen kann, ist, ihn zu sehen, zu hören, zu verstehen und zu berühren. Es handelt sich hier um immaterielle Emotionen, eben um Werte, die wir Menschen nicht wirklich mit Geld kaufen können. Und Emotionalität spielt eine große Rolle an der Stelle. Und ja, es ist nicht einfach, mit Emotionen umzugehen. Und ja, wir bereiten uns darauf vor. Und ja, wir machen auch Ohnmachtserfahrungen dabei. Wenn ein Mensch total in der Wutphase ist, weil er gehen muss und die anderen dürfen leben, der ist gerade mal 47 geworden und er hatte Pläne, mindestens 87 zu werden. Und es ist in dieser Phase sehr hilfreich für diesen Menschen, dass er seine Wut zum Ausdruck bringen kann, ohne Schuldgefühle zu haben. Deswegen braucht er jemanden, der nicht so emotional beteiligt ist. Jemand, der weiß, auch wenn er sagt, ja, du hast gut reden, du darfst leben, ich muss sterben, dass der Begleiter weiß, genau das braucht er. Jemand, dem er das so richtig, richtig voller Ladung quasi rüberstülpen kann. Und wenn der Begleiter, das ist ja die Fähigkeit, die der Begleiter entwickeln muss, er braucht das und er meint mich nicht persönlich, sondern er braucht jemanden, der ihm zuhört, sonst würde er seine Wut gegen die Wand schmeißen und da wäre er alleine damit. Und das ist so ein bisschen die Kunst mit den Emotionen. Jetzt als Beispiel war ja die Wut, aber es gibt natürlich auch andere, schönere Emotionen, was nicht so hart zugeht, wo Menschen sehr viel Dankbarkeit uns entgegenbringen. Sehr viel Dankbarkeit dafür, dass wir überhaupt da sind, dass wir uns Zeit nehmen und zuhören und nicht schnell eine Lösung oder trösten, sondern einfach diese Spannung auch aushalten. Die Spannung, die der Sterbeprozess mit sich bringt. Also fast alle Leute sagen uns, ich habe keine Angst vor dem Tod, ich habe Angst vor dem Sterbeprozess und da möchte ich nicht alleine sein in diesem Sterbeprozess. Also weil viele wissen auch gar nicht, was auf sie zukommt. Und ja, es gibt welche, die auch Halluzinationen entwickeln und. Es gibt viele Begleiterscheinungen im Sterbeprozess und es tut gut, wenn man darüber Bescheid weiß als Begleiter.
Sie haben es gerade gesagt, jeder Mensch geht mit der Diagnose, dass er vielleicht zeitiger aus dem Leben scheiden muss als vielleicht ein älterer Mensch mit nahe 100 Jahren, geht unterschiedlich mit diesem Thema um und wird auch ganz unterschiedliche spezielle Bedürfnisse haben, die auch ganz individuell sind. Können Sie uns vielleicht so ein paar Geschichten aus Ihrem Alltag einmal erzählen, die ein Sterbebegleiter, eine Sterbebegleiterin erlebt, damit wir vielleicht so einen kleinen Eindruck bekommen, wie sieht eigentlich Ihr Alltag aus? Weil man stellt sich das immer ganz schrecklich vor, aber Sie haben gerade gesagt, es gibt auch sehr schöne Momente.
Ja, also ich könnte wirklich mindestens 3 Bücher schreiben und ich werde es auch machen. Gespräch am Sterbebett. Ich fange an mit einer meiner frühesten Begleitungen. Es war eine 62-jährige Ärztin, die war schon in Rente und sie wusste ganz genau, dass sie noch 3 Wochen zu leben hat. Und als sie mich zu sich rief, habe ich sie erstmal gefragt, ja, was brauchen Sie? Sie war alleinstehend in Berlin, hatte eine Schwester in Bonn. Und ich fragte sie, was können wir für Sie tun? Und sie sagte, Herr Proksch, lachen Sie bitte nicht. Das ist ernst, was ich jetzt sage. Ich möchte, dass sie mir helfen, dass ich die Steuererklärung machen kann. Ja, ich musste nicht lachen. Es war ihr Ernst. Sie wusste, dass sie in 3 Wochen, das war im März, sie wusste, dass sie in 3 Wochen sterben wird, aber es war ihr wichtig, die Steuererklärung zu machen. Und natürlich habe ich ihr dabei geholfen. Sie hatte auch noch andere Sachen, die sie auflösen wollte. Und immer, wenn wir helfen können, helfen wir, weil die passende Hilfe, es gibt nichts Besseres als die genau passende Hilfe. Klar, wenn wir sehen, das können wir nicht machen, Wohnung auflösen oder irgendwie sowas, dann können wir uns wenigstens kümmern, dass es jemand macht. Ja, so, das ist das eine. Das andere, ich habe sie auch gefragt, ja, haben Sie eine Vorstellung, wollen Sie alleine sterben oder wollen Sie, dass jemand bei Ihnen ist, wenn Sie sterben? Dann hat sie kurz überlegt und so ein bisschen gegrinst und sagte, ich weiß nicht, ich sterbe zum ersten Mal.
Okay. Dann hat sie das noch mit Humor genommen.
Ja, so, also sie war schon in der Annahme. Ich fand das so interessant, dass sie zu mir sagte, wissen Sie was, mit mir geht es zu Ende. 3 Wochen, ich spüre den Krebs in meinem Bauch wachsen. Aber sagen Sie das nicht meiner Schwester nicht. Sie ist gar nicht spirituell und sie verkraftet es nicht. Und die Schwester rief mich an und sagte zu mir, Herr Proksch, meine Schwester ist gar nicht spirituell und mit ihr geht es zu Ende. Aber sagen Sie ihr das nicht, sie verkraftet es nicht. Ja, später nach ihrem Tod habe ich auch die Schwester kennengelernt. Aber das habe ich immer wieder erlebt, dass der Sterbende die anderen nicht belasten möchte und die anderen möchten den Sterbenden nicht belasten und denken, sie schützen ihn, indem sie ihm etwas nicht sagen, was sie wissen. Das ist aber meistens nicht der Fall. Alle wissen, was Sache ist. Okay. Und es ist auch leichter, wenn sie es aussprechen.
Und Sie sind dann natürlich auch so ein neutraler Vermittler manchmal.
Genau, ja.
Ein Teil Ihrer Arbeit besteht nicht nur darin, Sterbende zu begleiten, sondern auch Angehörige zu unterstützen, da so ein bisschen unter die Arme zu greifen. Welche Hilfestellungen können Sie denn diesen Menschen geben?
Also mit Abstand meine bewegendste Begleitung war eine 29-jährige Mutter mit 3 Kindern und die hatte nicht mehr als einen Monat zu leben und das war wirklich, ist für jeden nachvollziehbar, dass eine Mutter, was wird aus meinen Kindern? Der Vater war nicht mehr da und wir haben uns auch darum gekümmert, Jugendamt eingeschaltet. Das Jugendamt hat sich um die Kinder gekümmert, den Obhut genommen, sodass die Mutter wenigstens wusste, aha, okay, für die Kinder ist gesorgt. Und das Schönste, was ich da erlebt habe bei dieser Begleitung, ist, dass sie sich natürlich große Sorgen machte, was wird denn überhaupt aus meinen Kindern? Wie können sie ohne ihre Mutter aufwachsen, ohne Vater, also vollweise? Und ich habe ihr eine Frage gestellt, das habe ich gemacht, nachdem ich mindestens 3 Wochen bei ihr war in der Begleitung. Ich habe sie gefragt, wenn sie sich vorstellen, dass das Leben ihrer Kinder gut gelingt, wie sieht das denn aus? Und dann hat sie sich darauf eingelassen und hat tatsächlich angefangen, das Älteste war ein Mädchen, hat angefangen, quasi die Lebensgeschichte des Mädchens zu entwerfen, so wie ein Regisseur. So. Also wenn das Leben gut gelingt, dann sieht es so und so aus. Das hat sie richtig, richtig ausführlich dargestellt. Sie wird dann aufwachsen, einen guten Schulabschluss machen, einen netten jungen Mann kennenlernen, dann wird sie eine Familie gründen, ich werde leider nicht dabei sein, werden sie vielleicht Kinder haben und meine Enkelkinder werde ich nie erleben. Aber das ist so, also das hat mich sehr bewegt. Sehr bewegt und das hat sie mit jedem der 3 Kinder gemacht und zum Schluss hat sie gesagt, das wird mein Vermächtnis an meine Kinder, mein Wunsch, dass ihr Leben gut gelingt.
Mhm. Haben Sie noch Kontakt?
Mit den Kindern? Nein, das Jugendamt hat das übernommen und...
Okay. Sie stehen den Angehörigen auch nach dem Tod von geliebten Menschen weiter auch im Zuge der ganzen Trauerbegleitung zur Seite. Wie läuft denn eine Trauerbegleitung ab, auch nach dem Tod des
Ja. Das ist angenehm. Es gibt zwei Modelle oder zwei Möglichkeiten. Einmal gibt es Gespräche 1:1 mit mir. Mhm. Und es gibt Menschen, die wünschen sich 1:1 Gespräche und wollen nicht in die Gruppe gehen. Und es gibt andere Menschen, die wollen beides. Und es gibt Menschen, die gehen nur in die Gruppe. Und in den Gesprächen 1:1 geht es meistens, zum Beispiel Menschen, die jemanden verloren haben durch Suizid, die wollen da nicht in die Gruppe kommen, die wollen lieber in einem geschützten Raum mit mir sprechen. Und das ist für mich vorteilhaft, dass ich nicht nur Psychologe bin, sondern auch Familientherapeut, also mit einer Weiterbildung, systemische Familientherapie, so dass in diesen Gesprächen, es geht sehr viel um die eigene Identität und auch um die Schuldgefühle natürlich und Selbstvorwürfe. Und es geht darum, wie kann ich überhaupt damit leben? Es ist ein neuer Lernprozess. Wer bin ich jetzt ohne den Angehörigen, der nicht mehr da ist? Und in der Trauergruppe geht es so, dass die Menschen alle 2 Wochen sonntags von 17 bis 19 Uhr kommen. Das läuft ununterbrochen seit 2010. Und sind unterschiedliche Menschen da. Menschen, die, also die meisten sind, nein, nicht die meisten, sind ungefähr die Hälfte Frauen, die ihre Männer verloren haben. Dann gibt es Männer, die ihre Frauen verloren haben. Dann gibt es Frauen, die ihre Mütter verloren haben. Und dann gibt es auch 2 Mütter, die ihre Söhne verloren haben. Oder drei Mütter. Also zurzeit, aktuell. Es wechselt ja. Also Leute können jederzeit einsteigen und so lange dabei bleiben und dann wieder aussteigen. Und die Gruppe entfaltet einen Effekt, den ich alleine überhaupt nicht entfalten kann. Nämlich viele kommen in die Gruppe und merken, boah, ich habe gedacht, ich bin verrückt, weil ich das und das und das funktioniert nicht mehr. Und wenn sie hören, dass es bei den anderen auch so ist, die in der Trauer sind, dass das Gedächtnis nicht mehr funktioniert, dass sie nicht mehr wissen, wo sie geparkt haben, dass sie nicht mehr wissen, wo die Schlüssel sind und so was, ach, dann bin ich doch normal. Es liegt an der Trauer. Das ist zum Beispiel ein Effekt. Der andere Effekt ist, dass sie ständig voneinander lernen. Also wie bewältigt die das oder der? Wie macht er das? Ich achte darauf, dass keine Tipps gegeben werden, sondern jeder nur aus seiner Erfahrung spricht. Also ich erlebe es so und wenn ich nach Hause komme und die Wohnung ist leer, dann weine ich erst mal eine halbe Stunde und dann mache ich mir Kaffee oder dann mache ich das oder rufe ich jemand an. Also ganz praktisch, was passiert, wenn ich auch keine Lust mehr habe auf Leben, wenn es sinnlos für mich ist. Und diese Gespräche sind sehr hilfreich. Und ich habe das Privileg, Leute zu erleben, manchmal 4, manchmal 5 Jahre in dieser Trauergruppe und zu erleben, wie sich ihre Persönlichkeit entwickeln, wie sie stark werden durch diese Krise, durch diese Bewältigung. Sie lernen, mit der Trauer umzugehen und sie lernen, sich neu kennen. Und sie entdecken auch ihre Stärken. Am Anfang denken sie, das verkrafte ich nicht. Also ich will nachsterben. Und dann, also es ist für mich ein Privileg.
Schön, ja. Wie viele Menschen nehmen denn an den Gruppen teil? Und kann jeder kommen, der einen liebenden Menschen verloren hat? Oder gibt es da bestimmte Voraussetzungen?
Nein, kann jeder kommen. Mhm. Erstmal, wir haben schon mal die Gruppe geteilt, weil zu viele neue waren und die schon länger da waren, die haben auch andere Themen. Dann haben wir die neuen zuerst 1,5 Stunden und dann kamen die anderen und dann, das haben wir auch schon gemacht, wenn es eben zu viele waren. Platz in dem Raum ist für 16 Menschen und meistens kommen zwischen 12 und 14. Es kann auch schon mal vorkommen zu Urlaubszeiten, dass nur 8 Leute da sind. Ja, ich glaube, das Wenigste, was es einmal war, waren 3 Leute. Wir haben gesagt, boah, so ein Luxus, so fast schon Einzelbetreuung, ja. Aber sehr selten, sehr selten. Meistens so zwischen 8 und 12 und jetzt in der letzten Zeit sind so 14 Leute da, so ja, 13, 14, ja.
Was sind denn so die hauptsächlichen Ziele der Trauergruppe? Wieder normal am Leben teilzunehmen, den Schmerz zu verkraften? Was ergibt sich dann noch in der Trauerphase, wo man in der Gemeinschaft einfach ein bisschen besser durch diesen Lebensabschnitt kommt?
Genau. Die meisten Leute machen Erfahrungen mit der Umwelt, dass die anderen überhaupt kein Interesse mehr daran haben, über den Verstorbenen zu sprechen. Das verstehen die emotional Involvierten nicht. Wieso? Also Freunde wenden sich ab. Und dann merken Sie in der Trauergruppe, machen Sie die gleiche Erfahrung und dann ist die Frage, okay, wie kann ich überhaupt leben damit? Und diese Erfahrung, also man sagt ja, Zeit heilt alle Wunden, dem ist nicht so. Es gibt Menschen, die nach 16 Jahren genauso Schmerzerfahrung haben wie am Anfang. Es ist nicht nur die Zeit, es kommt schon darauf an, wie der Mensch mit sich selbst umgeht, was für eine innere Kommunikation er führt. Und in der Trauergruppe geht es um solche Prozesse, die hilfreich sind für die eigene Identität, für die eigene Ressourcen und natürlich auch für die Beziehungsfähigkeit. Und will ich noch eine neue Beziehung oder will ich nicht? Und es kommt später, nicht sofort am Anfang, aber später kommt das Thema. Ja, das sind so ja, Ziele. Ziele ergeben sich. Es ist mehr der Weg, so wie die Buddhisten sagen, der Weg ist das Ziel, so gemeinsam auf unterwegs zu sein. Und natürlich schließen sie Freundschaft. Es gab sogar einen Mann und eine Frau, die sich in der Trauergruppe dann die zu einem Paar geworden sind. Mhm. War zwar nicht Ziel der Trauergruppe, aber
es ist schön, wenn sie neuen Lebensmut
haben. Genau, es ergibt sich, ja. Es ergibt sich, ja.
Dann vielleicht noch eine letzte Frage an unsere oder alle ZuschauerInnen, die zuschauen und sagen, großartige Arbeit, ich möchte Sie gerne unterstützen. Wie kann man das tun? Worüber freuen Sie sich? Was brauchen Sie?
Finanzielle Unterstützung ist immer willkommen. Und ich erlebe immer wieder, wenn ich auch mit den Leuten spreche, die uns auch spenden, ich frage sie, warum spenden sie uns? Natürlich, die Trauernden, die spenden regelmäßig. Die müssen nichts bezahlen dafür, aber die machen das, weil sie erleben, wie hilfreich das ist. Und die anderen, die einfach erfahren und spenden, wenn ich sie frage, warum spenden sie für uns? Die meisten Antworten sind A, weil ich es kann, B, weil ich es will und C, indem ich spende, mache ich mir bewusst, dass ich im Wohlstand lebe und zwar auch im Überfluss. Ich muss ja nicht sparen, um zu spenden, sondern ich habe genug und dieses, also genug, man kann ja sagen, es ist ja nie genug. Ja, es gibt ja auch die Einstellung, es gibt nie genug. Ne? Aber es gibt auch Menschen, die sagen, doch, indem ich spende, beweise ich mir selbst, dass ich im Wohlstand und im Überfluss lebe. Und manche sagen sogar, Spenden ist für mich so ein Glücksmoment.
Mhm. Ja. Und natürlich auch, wie ich finde, eine Wertschätzung ihrer Arbeit, denn wir sind da vor allem nicht gefeilt, egal wie jung, egal wie alt, egal welches Geschlecht, egal wie reich oder arm, es kann jeder mal in diese Situation kommen. Und da weiß man dann zu schätzen, was sie von Arbeit machen. Herr Brocksch, vielen lieben Dank, dass Sie heute bei uns waren.
Ja, danke auch.